ARD.
Hi, hier sind Barbory wie Bananenbrot und
Rackers wie Rotlichtdusche, Rückwärtsreiten, Red Flag und Recycling.
So sieht's nämlich aus. Wir gehen hier einmal quer durchs Alphabet und besprechen Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ab und zu haben wir sogar Fakten dazu, aber auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen.
Und jetzt geht's los. Toll, Judith, wir arbeiten so viele Jahre jetzt schon in Radio, Fernsehen, Funk, TV, auf allen Empfangsgeräten und jetzt sitzen wir beide hier wie so zwei Schülerinnen, so, wer von uns fängt an, was sagen wir denn?
Und dann erstmal losprusten, weißt du, und alle denken sich im Regieraum so, oh, wen haben wir uns denn da ins Studio geholt,
peinlich.
Können die nicht mal professionell sein?
So, soll ich uns mal vorstellen?
Mach mal.
Ich fange höflichkeitshalber natürlich mit dir an. Dein Name ist Judith Rackers. Ich finde, man muss dich gar nicht weiter erklären. Du bist ein feststehender Begriff, so wie Hugh Hefner zum Beispiel. Wirklich? Das ist so, Hugh Hefner musst du auch nicht erklären. Da weiß jeder weiß, der Mann im Bademantel mit den leicht bekleideten Frauen. Und bei Judith Rackers ist auch so, ja, die Frau, die mir die Fakten und die Nachrichten seit so vielen Jahren erzählt hat und jetzt eine kleine Farm hat, quasi Pferde selber züchtet, alles herstellt, was man für die Landwirtschaft in seinem eigenen Garten braucht. Rezeptbücher, Kochbücher, Gardening, ist das ein Begriff? Gardening? Ja, schon.
Ich sage immer Home Farming.
Home Farming,
ja. Weil ich ja auch, also ich gärtnere ja, aber ich habe auch Hühner. Und das sind ja letztlich Nutztiere, aber es ist ja kein richtiger Bauernhof, weil ich mache das ja auch nicht gewerbsmäßig. Also ich verkaufe ja keine Gemüseprodukte irgendwo auf einem Markt. Und deswegen habe ich den Begriff Home Farming geprägt.
Hast du dir den auch ausgedacht?
Ja.
Wirklich?
Ja, wie Homeschooling. Das war ja damals in Corona. Weißt du, alle haben irgendwas mit Home gemacht. Mhm. Homeschooling, Homeoffice, ja, Home Farming. Ja, so kam das.
Wirklich? Das müsste ich mal. Ich schreibe mir das mal auf, das muss ich recherchieren. Ich guck mal, ob
ich habe damals wirklich gegoogelt, Home Farming, und dann waren da so 3, 4 irgendwie so Einträge, aber da ging es dann
eher.
Hast du
löschen lassen
so
von deinem Anwalt.
Genau. Nee, das war dann irgendwie so aus den USA. Da ging es dann um so kleine Schalen, wo man in der Wohnung irgendwelche Sprossen züchten kann oder so. Aber es waren so weirde Sachen. Es war nicht so richtig eingeführt.
Okay.
Ja, aber zugunsten dessen habe ich tatsächlich aufgehört mit den Nachrichten, das stimmt.
Ja, genau, aber ich glaube, die meisten, ich zumindest, kenne dich noch. Also du bist ja wirklich eine deutsche Instanz. Nee, wirklich, ich finde, du stehst über dem Bundespräsidenten. Also Judith Rackers ist einfach ein Begriff, den kennen, glaube ich, schon Schulkinder. Du bist einfach, also natürlich ganz alte Schulkinder, weil dich gibt es ja noch gar nicht so lange. Du bist ja wahnsinnig jung noch.
Genau.
Ne? Mit Alter muss man hier bei uns beiden.
Absolut, richtig. So. Wir haben ja beide schon festgestellt, wir sind eigentlich gar nicht in dem Alter, wo man jetzt über, ich sag mal, Trends auf Social Media sprechen müsste, so unbedingt, weil wir viele Trends einfach gar nicht kennen.
Wir sind zwei alte Frauen, gefangen im Körper von zwei 20-Jährigen.
Ja.
Das beschreibt uns eigentlich am besten.
Aber wir fühlen es nicht so richtig.
So.
Aber ich möchte dich auch gerne vorstellen. Dein Name ist Ariana Barbory und du hast immer schon die geilsten Podcasts gemacht. Und wir haben uns kennengelernt, weil wir schon mal einen Podcast zusammen gemacht haben. Und zwar 1+1, Freundschaft auf Zeit. Da wurden wir vom SWR zusammengewürfelt als Paar, das sich quasi in dem Podcast kennenlernen sollte, um zu gucken, ob sich daraus vielleicht eine Freundschaft entwickelt oder ob wir uns vielleicht so gar nichts zu sagen haben. Und das hat total Spaß gemacht mit dir. Ich habe das geliebt, diesen Podcast mit dir zu machen.
Sehr schön, ja.
Und aus diesem Podcast heraus ist jetzt dieses neue Podcast-Projekt, was wir jetzt hier gerade betreiben, geworden, wo wir nicht wissen, wer anfangen soll und dann erstmal lachen müssen.
Ja. Aber du hast auch noch unsere romantische Vorgeschichte vergessen, denn ich habe ja mal, also so wie du mir quasi so präsent in Erscheinung getreten bist, als ich nachts nicht schlafen konnte und deine Dokus geguckt habe, die es im Internet gab, weil du Westernreiten gelernt hast.
Richtig.
Und auch auf der europaweit größten Westernmesse ein Contest, einen Wettbewerb geritten.
Auf der Amerikaner habe ich die Bronze Trophy reiten müssen.
Es gibt natürlich noch viele andere Westernmessen, wie zum Beispiel die Crazy Horse Ranch Fair oder die Quarter Horse Messe in Wiesbaden.
Ich glaube, es ist wirklich die größte tatsächlich,
ja,
außerhalb
stimmt.
von Amerika. So. Die Amerikaner tatsächlich.
Genau, und ich habe die ganze Nacht damit verbracht, diese Dokus zu gucken. Ich habe mit dir mitgefiebert, ich habe gelitten, ich habe geweint, ich habe mich mit dir gefreut und ich habe so begeistert dann in einem meiner früheren Podcasts über dich geredet, und ich bin Superfan eigentlich geworden von dir. Judith Rakers Superfan, Ultra, teilweise auch Züge von Hooligan. Also ich habe mich auf der Straße schon mit Leuten geprügelt und habe gesagt, das ist meine Judith. Ja, ich habe die Rakers Hooligan Gang angeführt. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann mal gesagt, Judith, wenn du mich hörst, wenn du von meiner Liebe erfährst, wenn meine Worte an dein Ohr gelangen, dann sende mir doch ein Zeichen und ja, weiß ich nicht, trag doch einfach mal was Gelbes in den Tagesthemen, Tagesschau. Genau. Und es dauerte nicht lange, da hast du eine gelbe Bluse getragen und mir wurde das wirklich 100- oder 1000-fach zugeschickt über Social Media und die Leute haben gesagt, Ariana, das gibt's nicht, guck mal, sie hat's wirklich getan. Und ich habe da noch an einen Zufall geglaubt, aber dachte, irgendwie ist es eine nette Geschichte und habe gedacht, ja, ich drehe das jetzt einfach so, als hätte Judith Rakers das für mich gemacht. Und dann hast du mir ein Video zugeschickt und hast ja eine Ansprache an mich gerichtet, dass du das wirklich für mich gemacht hast. Und es gab ein paar kleine Artikel sogar in so News-Magazin, habe ich dann gesehen.
Ja, richtig, weil das war natürlich auch irgendwie eine Nachricht, ne, dass ich dir ein Zeichen gebe in der Sendung, ja, in der Tagesschau, durch meine Klamotte. Und das ist an mich herangetragen worden, weil ich habe damals deinen Podcast gar nicht gekannt und nicht regelmäßig gehört.
Judith.
Ja? Aber pass auf, ganz viele Menschen in meinem Umfeld aber. Und die wiederum hatten mir gesagt, Judith, du bist Thema bei Ariana im Podcast und sie wünscht sich, dass du ihr ein Zeichen gibst mit einem gelben Kleidungsstück. Und habe ich mir das angehört und fand es so sweet, auch wie du mit so einer Begeisterung gesprochen hast über diesen Film, was ja so ein ganz nerdiger Nischenfilm war übers Westernreiten, ja. Und das war so sweet, dass ich gedacht habe, jetzt mache ich das, jetzt gebe ich dir ein Zeichen und schicke dir dieses Video. Und das war schon der Beginn so eines, ne, so Kennenlernens. Und durch den Podcast 1+1 wurde es dann ja,
Liebe,
eine Freundschaft auf Zeit und
Liebe.
Ein bisschen auch Liebe schon. Ja.
Ja.
Ja. Aber wir haben das Kind, das du hast, nicht zusammen. Sollte
nee,
man vielleicht
nicht.
Einmal sagen.
Leider nicht, ja.
Weil du bist ja auch Mutter geworden.
Das stimmt,
in der Zwischenzeit.
Stimmt.
Richtig.
Ich hatte damals noch kein Kind. Du hattest aber schon deinen Fohlen, überlege ich gerade. Charlie,
genau.
Ne? Der war da schon da.
Ja, wir könnten auch einen Podcast machen über Erziehung. Ja, ich mit meinen fälligen Kindern und du mit denen ohne Haare.
Der hat wirklich sehr wenig Haare dafür, dass er
ja, ich habe ihn gerade gesehen, er hat wirklich sehr wenig Haare. Aber er hat sehr kräftige Hände. Das wird ein guter, der kann anpacken in Zukunft.
Ein Cowboy
weiß man
vielleicht.
Jetzt schon. Vielleicht wird es ein Cowboy.
Vielleicht wird es ein Cowboy, ne?
Ja.
Auf jeden Fall schicken mir Leute bis heute noch Fotos und Screenshots und Nachrichten, wenn du irgendwo was Gelbes trägst. Das ist auch sehr süß, finde ich jedes
wirklich?
Mal.
Ja.
Noch? Ja, bis heute. Wenn du in irgendeiner Fernsehsendung bist oder so und du trägst was Gelbes, dann schicken die Leute mir immer noch davon Fotos und sagen, guck mal, vielleicht ist es wieder ein Zeichen für dich. Da muss ich immer sagen, nee, ist es nicht, weil sie hat es nur einmal gemacht. Aber ist okay.
Ja, aber weißt du, immer wenn ich was Gelbes trage, ne, dann denke ich auch so ein bisschen auch immer an dich. Und an unsere Geschichte. Es ist nicht immer ein Zeichen, aber ich
fühle mich gerade wie bei einem Date, wo der Typ so der Frau erzählt, was sie hören will, aber er meint es gar nicht so. Er weiß ganz genau, wenn ich ihr das jetzt sage, dann wickel ich die Kleine mir so richtig um den Finger.
Nee, ist wirklich wahr. Gelb ist jetzt besetzt mit Ariana.
Ja,
also
das
Wort Gelb hat jetzt immer Ariana direkt dahinter in Klammern.
Vielleicht im Duden auch, müsste man mal nachgucken.
Unbedingt.
Du, ich guck mal Gelb im Duden nach und auch Homefarming, ob das von Judith Rakers ist, dieser Begriff.
Und siehst du, dass sie hier, also unsere Redaktion, ne, unsere Podcast-Redaktion, die sich jetzt gedacht hat, wir setzen die beiden nochmal in ein Podcast-Studio.
Mhm.
Die haben sich hier, guck mal, wir haben gelbes Klemmbrett.
Stimmt.
Ist dir das aufgefallen?
Toll, ja.
Und ich glaube, dass es auch ein Zeichen ist. Ich
Was
glaube,
denn für ein
das
Zeichen,
ist, ich glaube, das fragen? Ist ein Zeichen, weil Gelb so eine große Rolle spielt für uns beide und für unser Kennenlernen. Haben die jetzt ein gelbes Klemmbrett genommen, um uns zu inspirieren?
Gelbe Zähne zum Beispiel wäre auch noch was man dann in der Konsequenz fortführen könnte.
Willst du, wir machen da diesen Podcast, der ist ja mit Bild.
Möchtest du mir auch was sagen?
Nein, das war nicht auf dich bezogen.
Was okay. Könnte man noch gelb, jetzt wo ich viel im Kinderthema drin bin, aufgrund meines Babys, Gelbsucht ist da ein Ding, muss man immer aufpassen. Wenn die gelb im Gesicht werden, sollte man der Hebamme Bescheid sagen oder gleich ins Krankenhaus fahren. Dann was ist noch gelb? Gelbe Karte.
Ja.
Gelbe Karte beim Fußball müssen jetzt vielleicht auch immer alle an uns denken.
Ja, so. Das wäre doch schön, oder?
Ja, finde ich auch.
Ja.
Oder wenn die umgetauft wird, so umgangssprachlich in die Judith Rakers-Karte. So beim Fußball wird die, das ist die Rakers-Karte.
Ja.
Judith, das klingt doch wirklich wie...
wir wollen es mal nicht übertreiben.
Wie heißt das Ehrlich-Manöver, wenn man jemanden vor dem Erstickungstod versucht zu retten, glaube ich, dass man den so packt und so drückt.
Das Ehrlich-Manöver
heißt das nicht so? Doch.
Ich kenne nur die Ehrlich Brothers, das sind doch so Zauberer, oder?
Ja, und wenn jemand eine Weintraube verschluckt hat, du zauberst die so weg, das war ein Ehrlich-Manöver. Nee, ich glaube, das ist, wenn du eine Person so von hinten packst und dann so, dann...
Einmal und dann so fliegt die Weintraube wieder raus. Das habe ich schon in einigen Filmen gesehen, aber ich musste es noch nie anwenden.
Ich glaube, das ist das Ehrlichmanöver. Und ich fände es so witzig, wenn das jetzt gesellschaftlich so ein Ding wird, dass wenn beim Fußball die gelbe Karte gezeigt wird, das ist die Rakas-Karte, sagt man dann so umgangssprachlich.
Ich wäre absolut damit einverstanden, obwohl ich mit Fußball ansonsten wirklich sehr wenig am Hut habe.
Ich auch tatsächlich.
Du auch?
Ja. Vielleicht kommen wir ja noch zum Fußball im Laufe dieses Podcasts, denn es ist so, dass wir von unserer fantastischen gelben Redaktion hier jedes Mal Begriffe in dieses gelbe Klemmbrett reingelegt bekommen, mit denen wir beide hier, ich möchte mal sagen, an den Start gehen. Und es sind unterschiedliche Begriffe, sonst wäre es ja langweilig.
Aber sie haben alle einen gleichen Buchstaben.
Genau.
Also wir sollen durchs Alphabet gehen.
Wir gehen durchs Alphabet und weil wir ganz verrückte Nudeln sind, fangen wir heute mit A an. Wir sind keine Rebellinnen, wir zäumen das Pferd nicht von hinten auf, wir machen das alles schön von Anfang an, Leute, und ihr bleibt bis Z hier gefälligst dran.
Das stimmt, ich hatte ja vorgeschlagen, doch einfach so ganz, weißt du, so revolutionär mit B zu beginnen, aber nein, es ist A und ich habe auch schon...
Möchtest du starten?
Ich bin so ein bisschen auf heißen Kohlen, weil ich freue mich, über dieses Thema mit dir zu sprechen, weil es ein Thema ist, das mich wirklich oft schon begleitet hat in meinem Leben, aber was ich nicht persönlich in mein Leben gelassen habe. Es ist das Wort...
Das könnte jetzt so viel sein.
Der Begriff...
Sein. Ja.
Arschgeweih.
Schön.
Ja, also die Redaktion möchte, dass wir über das Arschgeweih sprechen, denn wir sollen in diesem Podcast nicht nur über Begriffe sprechen, sondern damit auch über Trends, ne? Lifestyle, über Gesellschaft, über Popkultur, über Phänomene, über alles. Und dazu gehört natürlich das Arschgeweih.
Natürlich.
Ich weiß aber nicht, ob das nicht vielleicht meine Generation ist. Ich bin ja jetzt 48 Jahre alt, du bist ein bisschen jünger.
Ein bisschen, ja.
War das bei dir, bei deinen Freundinnen noch ein Thema? Also bei mir hatten fast alle ein Arschgeweih.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, ich war dann in der Generation schon, wo sich, also da hatten auch einige ein Arschgeweih, aber es wurde sich schon drüber lustig gemacht. Also ich bin 1988 geboren. Mhm. Und da hatten,
ich 76.
Ja, und da hatten noch so ein paar entweder Arschgeweih oder halt diese chinesischen Schriftzeichen. Da fing das dann aber an, dass man so drüber gelacht hat.
Mhm.
Das, Leute.
Weißt du, dass man das Arschgeweih auch zwischenzeitlich sogar Schlampenstempel genannt hat? Das finde ich sehr despektierlich.
Ist das was behördlich abgenommen ist in Deutschland? Kommt es vom Bürgeramt, von der Berliner Behörde? Schlampenstempel?
Nee.
Ja, habe ich, glaube ich, mal gehört.
Und zwar in den 2010er Jahren habe ich nochmal nachgelesen. Also ich finde das sehr despektierlich. Ich finde, es sollte jeder selber entscheiden, was er sich
auf seine Schlampe ist oder
ob er eine
nicht.
Schlampe ist, ob er ein Arschgeweih haben möchte oder ich weiß nicht was. Hast du denn ein Tattoo?
Ja, ich habe zwei. Ich habe einmal ein Hai am rechten Handgelenk. Und zwar
wofür steht der?
Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar, meine Cousine wohnt seit, wie lange wohnt ihr jetzt mittlerweile? Seit 12 Jahren oder so in Australien. Und bis ich ein Kind bekommen habe oder bis Corona über uns gekommen ist, habe ich die alle 2 Jahre besucht. Und komischerweise, immer wenn ich meine Cousine in Australien besucht habe, hat sich danach mein Leben ganz grundlegend verändert. Also ich war immer einen Monat dort. Und weil es sich einfach angeboten hat, wenn man so lange fliegt, da kann man auch noch mal länger da bleiben. Und meistens war es so, dass ich in eine andere Stadt gezogen bin oder einen neuen Job begonnen habe. Und das war immer ganz praktisch, dann noch diese Zwischenzeit als Auszeit zu nutzen und meine Cousine zu besuchen. Und beim letzten Mal, als ich da war, 2018 oder wann das war, habe ich gedacht, ich möchte das irgendwie mal verewigen als Erinnerung, dass sich immer dann mein Leben so grundlegend verändert, wenn ich dort bin. Und habe ich lange drüber nachgedacht, was ich als Symbol nehme und dachte, in Australien ist ja immer dieses Klischee, dass da so viel, dass man da vom Hai gebissen wird. Und ich hatte mich dabei in so einem Surfcamp verletzt und hatte 3 Wochen lang bin auf Krücken gelaufen und mein Fuß war im Gips. Und das ist bei 40 Grad Außentemperatur.
Unangenehm.
Ja, ist unangenehm. Und wenn Leute mich da gefragt haben, was passiert ist, also Australier und Australierin, dann, hey mate, what happened to your leg? Nee, das war Texas, um Gottes Willen. Donald Trump hat gerade angerufen, er will seinen Akzent zurückhaben. Warte mal, hey
du
mate.
Du bist wieder beim Westernreiten gelandet.
Ja, das ist einfach meine Welt. Die sprechen ganz süß. Das ist so britisch angehaucht. Also so, das ist gerade mein Kopf. Ich habe aber Angst, dass ich irgendwie in so sächsisches Englisch abdrifte gerade. Hey mate, what happened to your leg? Nee, oh Gott.
Ich finde, es hat sich sehr authentisch angehört.
Danke.
Aber ich war auch nur einmal in Australien und ich kann mich wirklich beileibe nicht daran erinnern, mit welchem Akzent die gesprochen haben.
So nicht.
Nee, ich
jedenfalls
weiß es nicht.
Wenn die gefragt haben, was mir mit meinem Gips passiert ist, dann habe ich gedacht, den Spaß erlaube ich mir. Und habe gesagt, dass mich ein Hai gebissen hat. Und es war erstaunlich, wie die reagiert haben. Die waren nur so, oh ja, also so nach dem Motto, ach du meine Güte, gute Besserung. Ne? Und das war krass, weil niemand hat das wirklich geschockt. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich ein Hai.
Und das ist, ich bin sehr froh, dass du dir nicht irgendwie in Erinnerung an deine Cousine, warst du denn Cousine, ja, ne, ja, das Bein abgenommen hast oder so, weißt du?
Das ist auch schön
ein Hai-Tattoo.
Nee, und das sollte...
Tut das nicht wahnsinnig weh, weil da sind doch diese ganzen Adern, oder?
Ich war betrunken.
Am Handgelenk.
Ach also, so. Es war morgens um 10 hatte ich den Termin und ich hatte so eine Angst davor, weil mir alle gesagt haben, dass am Handgelenk mit am meisten weh tut, dass ich, wir haben Cremant einfach getrunken vorher. Auf nüchternen
Magen.
Reicht
das Cremant? Muss man denn nicht was Härteres trinken?
Nee, auf nüchternen Magen. 2 Gläser Cremant hast du es mal gemacht, hast die beste Zeit deines Lebens. Aber Leute, Finger weg vom Alkohol. Also Vorsicht mit Alkohol, ne? Nicht zu viel davon. Und immer nur unter Aufsicht.
Kannst du Alkohol gut vertragen?
Was stehst du unter gut vertragen?
Hast du schnellen Schwips und ja, hast du schon mal einen Filmriss gehabt?
Nee, ich glaube, einen Filmriss hatte ich noch nie und ich habe sehr schnellen Schwips und ich finde das auch ganz angenehm, weil da muss man nicht so viel davon trinken, weil ich mag das ganz gerne, so leicht angedüdelt zu sein. Bin jetzt nicht, ich trinke nicht so regelmäßig und so viel und deswegen würde ich sagen, ich vertrage es gut, weil es schnell Wirkung zeigt. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es genauso wie bei dir. Also ich merke den ersten Schluck. Denn da merke ich so richtig, wie der in meinen Körper die Kehle so runterfließt und im Magen ankommt. Weil das damit dann so warm und das kribbelt dann irgendwie so im Körper.
Das klingt wie eine erotische Geschichte vorgelesen von Judith Rakers.
Ja, es hat auch ein kleines erotisches Moment, muss ich sagen, dieser erste Schluck. Das Problem ist, es lässt sich,
über Alkohol.
Wir reden noch über Alkohol.
Okay.
Aber es lässt sich beim zweiten und dritten Schluck nicht wiederholen. Nur dieser allererste Schluck, der ist so ganz besonders, finde ich, den zelebriere ich immer.
Ja.
Und dann... habe ich auch sofort alle Lampen an, eigentlich nach den ersten 2 Schlucken, wirklich alle, auch bei einem kleinen Cremant. Aber das Lustige ist, je mehr ich dann trinke, auch wenn ich ganz hochprozentige Sachen trinke, werde ich nicht duseliger. Ich habe da wirklich schon Tests gemacht, dass ich wirklich auch richtig was getrunken hatte, auch härtere Sachen. Und ich kann noch alle Zungenbrecher dann, ich kann dann noch balancieren auf so einer Linie, so diese ganzen Sachen, die man dann so üben kann und so.
Testest du das dann?
Ich habe das eine Zeit, ja, weil ich das so komisch fand, weil ich war mit meinen Freundinnen unterwegs und die hatten dann schon, weißt du, so Filmriss, Blackout und irgendwie sich übergebend in der Ecke. Und ich habe immer gedacht, ich merke gar nichts. Also diesen ersten Schluck, den merke ich doll, aber dann habe ich das Gefühl, es passiert gar nichts mehr. Deswegen bleibe ich auch meistens nur bei irgendwie 3-4 Schlucken, weil es ändert sich ja sowieso nichts mehr.
Nix.
Weißt du?
Ich würde an deiner Stelle würde ich immer mein Geld zurückverlangen.
Ich gebe gar keins aus.
Ach so. Aber wenn du bestellst du dir jetzt nicht manchmal so ein Gläschen Sekt oder ein
Wein?
Ja,
genau, also ein Cremant und der reicht dann aber.
Ah,
ich mag gerne rote Getränke übrigens. Also irgendwas, was so mit nein. Aber ich würde jetzt zum Beispiel ein Rosé-Cremant nehmen. Oder es gibt doch so Mischgetränke, weißt du, so rote sirupartige Sachen, die man dann mischen kann mit zum Beispiel Tonic oder irgendwie einem Saft oder so. Also am liebsten habe ich das, wenn das so ein bisschen so in Richtung süß und rot oder pink geht. Und der Alkoholgehalt ist egal, weil das bei mir ja sowieso immer gleich ist, dieser erste Schluck. Ob 4% oder 40. Und ob es 40 Gläser sind oder einer, es ändert sich nichts mehr.
Und da ist noch nie eine findige Produktionsfirma mal auf dich zugekommen und hat gesagt, du, pass auf, wir stecken dich hier in Mülheim an der Ruhr, gibt so ein tolles Schlaflabor für, was weiß ich, Alkoholiker oder so. Wir stecken dich da mal rein, die wollen das mal an dir testen, dass sie sich so mit Elektroden vollkleben und dann mal gucken, was in deinem Körper, ja, ich wollte gerade sagen, schief läuft, aber vielleicht läuft ja auch alles richtig, vielleicht ist es ja auch gerade gut.
Irgendwas ist komisch bei mir.
Aber irgendwas stimmt ja bei dir da nicht ganz.
Ja, also es gibt doch Menschen, denen fehlt das Gen, ne, irgendwie, um Alkohol verarbeiten zu können.
Ich hatte das. Glucose, ja? 6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel.
Ah, okay. Vielleicht habe ich davon zu viel. Weiß ich nicht.
Ah.
Aber ich war zum Beispiel von wegen Produktionsfirma. Mhm. Ich war bei Inas Nachtmann zu Gast.
Mhm.
Und
da wird sehr viel getrunken.
Ja, da wird er getrunken. Und das ist ja auch so ein bisschen so ihr Konzept, ne? Also die hat ihre Gäste und dann trinkt man was zusammen und dann öffnet man sein Herz und seinen Mund und dann erzählt man so ein bisschen mehr, als man eigentlich erzählen würde, wenn man so ganz nüchtern wäre.
Mhm.
Und nicht in dieser Kneipenatmosphäre. Ich wusste aber von Leuten aus der Produktionsfirma, weil wir ja beide quasi beim gleichen Sender unterwegs sind, dass sie ganz oft alkoholfreies Bier nur trinkt.
Ah.
Und die Gäste dann aber mit Alkohol. Und dass sie deswegen natürlich einen kleinen Vorteil immer hat, weil sie ist noch Herrin der Lage,
die
weißt du, und die Gäste driften ab. Und dann habe ich gedacht, ich bringe selber Alkohol mit, wenn ich da zu Gast bin. Und dann habe ich den Hannoveraner Hengstschluck mitgenommen.
Auch da bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir über Alkohol reden.
Das ist irgendwie was Hochprozentiges, so ein kleines Schnapsgläschen. Mhm. Und dann habe ich immer wieder eingefüllt und gesagt, komm Ina, trink nochmal und so. Und am Ende hatte sie alle Lampen an, hat sie auch gesagt, boah, ich war noch nie so betrunken wie in dieser Sendung. Und ich war dann wieder, weißt du, so je länger die Sendung ging, desto klarer wurde ich wieder. Weil das ist dann so, irgendwann habe ich das Gefühl, das ich bin komplett verrückt, wieder nüchtern. Das ist ganz komisch, aber das hat Vorteile, ja. Und auch im Umgang mit Männern im Übrigen.
Hat sie dir einen panischen Blick zugeworfen, als du sie quasi ausgetrickst hast und mit deinem eigenen Alkohol da angekommen bist?
Ja, also sie hat sich, glaube ich, versucht, nichts anmerken zu lassen. Aber ich denke, sie hat in dem Moment, also so stelle ich es mir zumindest vor, dass sie gedacht hat, oh, jetzt mein Konzept, warte, jetzt wie kriege ich da aus der jetzt Sachen raus, wenn die jetzt, oh, die hat Alkohol dabei, jetzt muss ich mich aber zusammenreißen. Also sie saß dahinter, es war auch ihr Geburtstag an dem Tag und sie hatte wirklich alle Lampen an und hat auch gesagt, dass sie noch nie so beduselt war wie in dieser Folge. Jetzt ist diese Aufzeichnung auch schon wieder ein paar Jahre her, ich glaube 2, 3. Mhm. Vielleicht gab es danach nochmal neue Höhepunkte. Aber in der Sendung mit mir war das, sagen wir es mal so, ich hatte Insider-Informationen und habe sie genutzt für mich.
Gut, sehr gut.
Aber jetzt hatten wir quasi sogar schon einen zweiten Begriff, A wie Alkohol.
Stimmt.
Weißt du, wir sind von A wie Arschgeweih auf A wie Alkohol gekommen. Du hast noch ein zweites Tattoo, hast du gesagt. Wo ist das?
Ah ja, am anderen Handgelenk, weil ich dachte, ja, da kann ich mir auch noch eins hinhauen.
Warte, kann ich mal gucken und versuchen, das zu identifizieren? Es handelt sich um Kreise, die eine Schnittmenge bilden.
Toll, ja.
Und dann gibt es da noch so kleine Pünktchen, die aussehen wie Luftblasen. Es könnte aber auch ein Glas sein, von oben rein fotografiert. Und daneben
nur noch Gläser.
Ja.
Und daneben hat jemand seinen Alkohol hingespuckt.
Ja, zum Beispiel. Was ist es denn?
Soll ich dir sagen, was es ist?
Ja.
Mein Kind ist ja durch eine künstliche Befruchtung entstanden, weil es ja nicht lange nicht geklappt hat. Und im Labor werden dann ja Spermien und Eizellen zusammengebracht. Und da kann man, wenn man das bezahlt, die Videoaufnahmen von der Entstehung dieser Zelle bekommen. Und dann kriegst du wirklich ein Timelapse-Video. Das ist, glaube ich, eigentlich läuft dieser ganze Prozess 5 Tage. Und das ist so schnell vorgespult, dass das Video am Ende nur 3 Minuten lang ist. Das heißt, so ganz schnell
fimmelt
da alles so unter dem Mikroskop rum. Und dann am Ende ist es eine befruchtete Eizelle, aus der dann ein Kind wird. Und ich habe von dem Moment, als sich die Zelle das erste Mal geteilt hat, also die, wie heißt das, ist es die Meiose, ist es die Mitose?
Sag doch Zellteilung.
Ja, die erste Zellteilung, die ist auf jeden Fall, die ist ganz grundlegend. Das ist, wenn das erste Mal dann 2 Teile quasi daraus werden. Das ist so der Beginn vom Leben, wenn man so möchte.
Ja, total.
Und von diesem Moment habe ich einen Screenshot quasi, den Moment habe ich eingefroren und habe das der Tätowiererin gegeben. Die ist ganz, ganz toll.
Ich finde das total schön.
Und die
schön.
Hat das gezeichnet und ein bisschen abstrakter gemacht. Das ist ehrlich gesagt nicht das, woraus dann das Kind entstanden ist, sondern das war der erste Versuch. Aber den habe ich so, um selber mich zu motivieren und an diese Zeit zu erinnern, wieder wie bei dem Hai. Ich will mich irgendwie immer an irgendwas erinnern. Habe ich mir das aus Handgelenk tätowieren lassen, als ich noch nicht wusste, ob es irgendwann mal klappt. Aber das war quasi so dieses... dass es zum ersten Mal stattgefunden hat, das habe ich mir da aufs Handgelenk verewigen lassen.
Ich finde das total schön.
Ja.
Und ich wäre jetzt ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, dass es das ist.
Nee, da kommt man auch nicht drauf.
Aber jetzt mit der Erklärung finde ich es so schön. Aber das ist jetzt nicht, habe ich richtig verstanden, ne? Das ist jetzt nicht der Urknall deines Kindes, ne? Nee. Sondern das ist von einem vorherigen Versuch, der dann am Ende doch nicht geklappt hat, weil dann die Eizelle sich nicht einnisten konnte oder
richtig,
was
genau,
auch immer.
Richtig, genau, exakt so.
Okay.
Das ist sein Vorgänger, sein großer Bruder oder Schwester, der leider nicht mehr unter uns wird. Ich bin da sehr emotionslos, muss ich sagen. Also damals war es natürlich traurig, dass es nicht geklappt hat, aber das ist jetzt nicht mein verlorenes Kind oder so. Mhm. Das ist völlig okay. Wir haben das Tattoo und ich haben eine gute Beziehung zueinander. Aber genau, das war der erste Versuch, der nicht geklappt hat, der genau sich nicht eingenistet hat, aber der so der Anfang von dieser Behandlung war.
Ich glaube, alle, die dich kennen, haben da total mitgefiebert bei euren Versuchen, ein Baby zu bekommen. Also ich habe auch mitgefiebert und habe dir immer so die Daumen gedrückt und ich kenne so viele Frauen, die das oft schon versucht haben und bei manchen klappt es ja auch ohne künstliche Befruchtung sofort.
Ne? Ja, das ist natürlich.
Auch ungewollt.
Ja.
Und bei anderen dann eben, sobald sie die Pille absetzen, geht es auch sofort los und wieder andere haben da eine Tortur hinter sich. Ne?
Ja.
Über Jahre und immer wieder das Hoffen und immer wieder das Enttäuschtwerden.
Ja.
Ne? Und immer wieder dann wieder aufstehen, komm, nochmal versuchen. Dann kostet das ja auch alles Geld.
Mhm.
Ne? Und es ist so ein Eingriff in den Körper mit diesen ganzen Hormonen, die man da ja auch irgendwie über sich ergehen lassen muss, diese ganzen Eingriffe. Also ich finde echt wahnsinnigen Respekt vor jeder Frau, die diesen Weg so geht.
Es ist auch echt interessant, wenn man dann einmal da drin steckt, tut sich plötzlich so ein Universum auf, mit dem man vorher noch gar keine Berührungspunkte hat. Und man kommt mit so vielen Sachen auf einmal in Berührung. Sowohl diesem Tabu, was irgendwie in der Gesellschaft darüber immer noch so existiert.
Ja, warum eigentlich?
Ich glaube einmal, weil es sich für ganz viele Betroffene so anfühlt, wie, also die schämen sich. Das war bei mir teilweise auch so, was ganz komisch war, weil ich auf einmal dachte, huch, über dieses Gefühl bei mir selber gestolpert bin und dachte, wo kommt das denn jetzt her? Weil man auf einmal das Gefühl hat, man ist unfähig, man schafft etwas nicht, was doch alle schaffen. Das ist doch die einfachste Sache der Welt. Man muss eigentlich nur, Männlein und Weiblein müssen sich zusammentun. Was soll daran so schwer sein? Wieso, was funktioniert denn da nicht? Und dann, warum kriege ich das nicht hin? Warum kriegt mein Körper das nicht hin? Dann von außen betrachtet so, ha, die brauchen Hilfe. Also sowas ist mir jetzt nicht begegnet. Aber ich glaube, dass bei ganz vielen diese Angst besteht. Und das nächste Thema ist dann die fehlende Unterstützung. Und irgendwie, die Betroffenen haben irgendwie keine Lobby für sich quasi. Und das ist auch krass.
Gibt's denn da, darf ich das vielleicht was fragen? Gibt es denn da so wie ich sag mal, Selbsthilfegruppen oder? Also weil viele Frauen müssen dann ja auch immer wieder kommen. Ne? Immer wenn der Zyklus da ist, ist ja relativ regelmäßig, ne, gehst du wieder in diese Behandlung und da trifft man doch bestimmt auch auf andere Frauen, oder? Im Wartezimmer oder beim Arzt. Kann man sich da nicht irgendwie zusammentun und da gemeinsam auch so ein bisschen durchgehen?
Also eine Freundin von mir hat mich gefragt, ob das eigentlich so ist, wenn ich da ins Wartezimmer komme, dass man sich grüßt, wie so...
Ach, das, hallo, ja, du auch wieder hier. Alle
genau.
28 Tage, hallo.
Genau, dass man irgendwie, weil man weiß, man sitzt im selben Boot. Und ich habe ja dann auch gesagt, das ist ja nicht, wir sind ja nicht wie unter Busfahrerinnen, so nach dem Motto so, ah ja, du vom letzten Mal wieder. Ich kann den Gedanken verstehen, aber ich habe ja dann auch erklärt und meinte, naja, dass alle, die da sitzen, sowohl Männer als auch Frauen, da sind jetzt nicht nur Frauen, sondern die Männer sind, müssen ja auch, was weiß ich, ein Spermiogramm von ihrem, von ihren kleinen Schwimmern, wie dann oft gesagt wird, so süß, angefertigt werden. Oder die sind für eine Befruchtung da oder wie auch immer. Oder unterstützen die Partnerin da bei einem Eingriff, bei einem operativen Eingriff unter Narkose. Also da sitzen dann Männer und Frauen. Und die haben ja alle das gleiche Problem. Also es ist ja... wäre ja so ein bisschen so, als würde man, wenn man im Krankenhaus in der Notaufnahme da im Wartebereich irgendwie so zu eins, ach Mensch, und was hast du? Ach, Bein mit der Motorsäge ab. Ach Mann, guck mal hier, mir hat der Nachbar aus Versehen mit dem Messer den kleinen Finger abgehauen.
Ja, aber das ist doch so, oder nicht?
Echt?
Machst du das nicht? Also wenn ich beim Arzt bin, ja, ich bin da sehr selten, weil ich versuche es immer zu vermeiden, weil ich immer denke, ach, geht schon irgendwie wieder weg und so. Erziehung durch meinen alleinerziehenden Vater. Aber wenn ich beim Arzt bin oder auch beim Tierarzt, dann frage ich immer, ach, und so, komm dann ins Gespräch und will mich unterhalten.
Wirklich?
Ja, ich finde es auch komisch, wenn man da, das sind ja irgendwie auch so existenzielle Momente und dann sitzt man da in so einem Wartezimmer und jeder ist so für sich und dann gucke ich immer so rüber und dann merkst du ja auch schon, möchte sich jemand unterhalten. Zum Beispiel neulich beim Tierarzt. Ja, ich meine, wir wollen jetzt eigentlich ja über künstliche Befruchtung.
Ach, Quatsch,
in diesem Moment,
wir reden über alles hier.
Ich habe ja nur tierische Fellkinder.
Ja.
Aber ich war mit meiner Katze Lotti, die hatte eine Zitzenentzündung, weil sie hatte Babys, zweimal nacheinander bekommen durch einen kleinen Unfall.
Haben Katzen auch so Milchstau oder
ja,
sowas?
Ja, Mastitis, so eine richtige Brustwarzenentzündung. Und die wäre fast gestorben, die Katze. Und dann war ich in der Tierklinik.
Hatte sie eine künstliche Befruchtung oder auf natürlichem Wege?
Auf natürlichem Wege.
Schön für sie. Cool, dass es bei ihr auch so geklappt hat, Lotti.
Ja, das ist in der Tat und zwar zweimal nacheinander. Das ist dann wieder
Bitch.
Das Gemeine, weißt du? Bitch, genau. Ich sitze bei diesem Tierarzt und habe, also meine Katze wurde irgendwie, also alles Mögliche wurde an ihr gemacht mit Antibiotikum. Und die meinten auch die Ärzte, gut, dass ich gekommen bin, weil sie wäre in dieser Nacht sonst gestorben.
Oh.
Und dann bin ich halt zum Bezahlen gegangen von dieser ganzen Arie. Und das war echt eine hohe Summe, ja. Aber vor mir stand ein Typ, der hat die Rechnung bekommen und der sollte 500 Euro für das Röntgen seines Hamsters bezahlen.
Was?
Ja. Und ich kriegte das so mit, ne, wie dann die Arzthelferin sagt, also ich kannte den ja nicht, stand nur hinter dem zufällig. Und die Arzthelferin sagte so, ja, der Hamster Rudi oder wie der hieß, ne? Also 520 Euro fürs Röntgen des Hamsters. Und er zückt so die Karte und ich stand ja nur dahinter. Ich so, 500 Euro für den Hamster? Und er dreht sich um. Ich so, das ist aber ganz schön viel für einen Hamster, oder? Und dann sagt er so, ja, aber meine kleine Tochter sitzt im Auto und weint sich die Augen aus. Das ist ihr bester Freund und ich weiß selber und so. Und wir haben, glaube ich, 20 Euro für den bezahlt. Und habe ich gesagt, ja, verstehe ich total.
Hast du ihm so nicht so zugezwinkert und gesagt, die werden eh nur 2 Jahre alt?
Ja, werden sie ja wirklich nur, tatsächlich. Aber ganz ehrlich, ich hätte das ja auch gemacht. Ja. Weißt du, wenn du Verantwortung übernimmst für ein Tier, dann machst du das natürlich auch. Und trotzdem war es natürlich eine Wahnsinnssumme. Ja? Aber da habe ich auch sofort, ach, wie geht's ihm denn und wie geht's denn ihrer Tochter und so. Also ich bin jemand, der solche Situationen nutzt, um ins Gespräch zu kommen, weil ich will dann darüber reden. Ich habe dann Gesprächsbedarf. Und auch beim Arzt neulich habe ich gefragt, da war dann jemand, der hatte irgendwie so eine Platzwunde am Korb, habe ich gefragt, und was denn passiert? Ja, ich frage dann, was ist denn passiert? Und er sagt, ja, ich bin gestürzt mit dem Fahrrad. Ich so, ach, hatten Sie keinen Helm auf? Doch, hatte ich, aber der ist irgendwie runtergerutscht, ich muss den fester schnallen und so. Also ich hatte einige der interessantesten Gespräche in Wartezimmern. Machst du das nicht?
Also erstmal nein. Die Antwort lautet nein.
Ich habe noch nie mehr überlegt, dass andere das vielleicht nicht machen und das vielleicht übergriffig ist von mir. Wirklich.
Darüber möchte ich mir kein Urteil erlauben, ob das übergriffig ist. Aber ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Und also ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich habe aber schon diese Neugierde ganz doll, dass ich manchmal gerne wüsste, oh, weißt du, wo ich das so gerne wüsste? Das passiert mir auffallend oft, dass ich auf der Straße entlang laufe und da sitzt zum Beispiel eine Frau mit einer Freundin oder für mich sieht es so aus, als wäre es eine Freundin von ihr oder mit ihrem Partner oder ist an einen Baum gelehnt oder wie auch immer und weint ganz doll. Also nicht die gleiche Person, sondern es ist immer mal wieder woanders irgendeine Frau, irgendein Paar. Und ich wüsste immer so gerne, warum die so weint.
Ich gehe dann dahin.
Ist das nicht normal? Aber warte mal. Okay, wenn eine Person alleine ist, das verstehe ich. Das könnte man machen, dass man sagt irgendwie, hey, brauchen Sie Hilfe oder brauchst du Hilfe? Aber wenn da ein Mann seine Freundin umarmt und die schlucht so doll.
Nein, dann, wenn das so ein intimer Moment zwischen zwei Menschen ist, mache ich das nicht. Ich dachte, wenn jemand da alleine ist.
Nee, aber wenn ich will immer wissen, was dann der Grund ist. Das interessiert mich immer. Ich würde dann am liebsten hingehen und sagen, worum geht's? Dann darf ich mal ganz kurz fragen. Und wenn die mir dann irgendwie sagt, so ja, keine Ahnung, mein Vater hat 20 Jahre keinen Unterhalt bezahlt, und jetzt dann würde ich sagen, ah, super, okay, danke, ich wollte nur wissen, worum es ging. Ja, viel Erfolg noch, ich drücke die Daumen, toi, 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 das wird schon, tschüss.
Aber weißt du, das, worüber wir jetzt reden, ist ja eigentlich was Schönes, weil das ist ja Mitgefühl und Empathie.
Nee, es ist Skandal.
Nee, finde ich nicht. Das ist nicht so wie Gaffen beim Unfall und neugierig sein, sondern also ich kann ganz ehrlich sagen, bei mir ist das aus einem ehrlichen Interesse heraus,
ja,
dass ich denke, Mensch, wir sind jetzt hier alle in so einer Ausnahmesituation, Notaufnahme und dann habe ich immer das Gefühl, es ist alleine schon höflich, Interesse zu zeigen. Weißt du?
Wirklich?
An dem Schicksal, ja. Ich finde das eine ganz komische Situation, neben jemandem im Wartezimmer zu sitzen und nichts zu sagen. Wenn der da sitzt und dem tropft irgendwie das Blut irgendwie runter oder er hält sich die Hand, dann habe ich mal, oh ja, tut's weh und so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss quasi was sagen, weil das sonst irgendwie völlig gefühllos von mir wäre, wenn ich es nicht machen würde.
Weißt du was? Ich glaube, das Ding ist, dass man sich in so einer Kinderwunschklinik die Fragen, guck mal, ich glaube, ich könnte alles selber beantworten, weil das würde dann so, ich würde mich neben so ein Paar oder eine Frau setzen und dann sagen, na auch, oder und warum sitzen Sie hier? Ah, wegen Kinderwunschbehandlung. Ja, also klappt's wohl nicht beim Schwangerwerden. Nee, klappt wohl nicht. Also ich könnte mir das alles selber beantworten, weil man weiß ja, warum die da sind. Mhm. Und es ist auch nicht so ein Thema, so geht's mir zumindest, wo ich so gerne mit so Wildfremden drüber spreche. Ich habe total gerne mit Freunden oder Freundinnen drüber geredet, mit dir. Wir haben uns tatsächlich ja auch manchmal dazu ausgetauscht. Oder ich habe auch gar kein Problem, hier im Podcast darüber zu reden. Mhm. Aber in einem Wartezimmer jetzt noch mit 20 anderen betroffen, ich glaube, das hätte mich eher runtergezogen, wenn da zum Beispiel eine sagen würde, ja, wir sind hier schon seit 7 Jahren. Ich denke, um Gottes Willen, so lange kann das dauern? Tschüss, ich bin raus.
Ja, aber dafür, also sie ist ja immer noch da. Und ist das nicht dann irgendwie auch schön? Weil das zeigt ja, guck mal, selbst nach 7 Jahren, sie hat noch Hoffnung. Und
für
irgendwie
sie,
nach dem
ja.
nächsten Mal hat es dann vielleicht geklappt. So. Ich weiß nicht, aber weil du auch gerade gemeint hast, dass man so ein bisschen alleine ist auch in der Situation. So fing das Gespräch ja an. Ne?
Ja.
Dass du meintest, irgendwie fühlt man sich da auch alleine, man hat nicht so viel Unterstützung und so. Deswegen denke ich dann immer, wenn man sich doch dann zusammentut mit Gleichgesinnten und sich austauscht, dann wird es doch meistens leichter.
Da hast du total recht. Ich glaube, ich würde nur woanders suchen, nicht im Wartezimmer von der Kinderwunschklinik.
Ah, du kannst ja nicht random durchs Einkaufszentrum laufen und jede Frau fragen, und? wie sieht's in Vitro-mäßig
aus bei Ihnen?
Na, wie ist denn der kleine Kevin entstanden? Nee, da hast du recht, aber es gibt tatsächlich so Selbsthilfegruppen oder so. Das war jetzt für mich nicht das Richtige, weil ich hatte oft das Gefühl, mich zieht es dann eher runter, mich auch mit Betroffenen drüber zu unterhalten. Mhm. Mir hätte halt zum Beispiel, was dieses Alleine-Sein angeht, ganz oft geholfen, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass die Hilfe schon, dass das Hilfsangebot schon besser ist. Oder dass ganz genau gesagt wird, das sind jetzt A, B, C, 1, 2, 3, das sind die nächsten Schritte. Aber man, da habe ich das Gefühl, man ist ein bisschen auf sich alleine gestellt. Selbst bei der Behandlung muss man ganz viel also Eigeninitiative mitbringen, finde ich. Und selbst sehr viel recherchieren, sich schlau machen irgendwie. Brauchen wir jetzt diese Sonderbehandlung noch, die nochmal 800 Euro kostet oder nicht? Mhm. Und auch wie normal, in Anführungsstrichen normal, ist ja mal so ein bisschen ein doofer Begriff, aber wie weit verbreitet das ist. Es ist unglaublich. Seit wir in unserem Freundeskreis, mein Freund und ich, offener darüber sprechen mit Freunden und auch mit Bekannten, ich habe das Gefühl, 9 von 10 Paaren haben ein Problem damit, in unserem Umfeld schwanger zu werden und ein Kind zu kriegen. Mhm. Und das war mir vorher nicht klar. Ich dachte, bei allen funktioniert es sofort und nur wir sind so dieses Ausnahmepärchen, wo es nicht klappt.
Sie sind noch ein Argument dafür, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Schon, nur nochmal, ich finde für mich nicht im Wartezimmer. Aber wenn du das machst, finde ich das super und ich finde auch, du bist genau der richtige Mensch dafür.
Ich schäme mich jetzt so ein ganz bisschen
dafür, weil
ich denke so, ich habe da noch nie drüber nachgedacht.
Ich bin mir sicher, du machst es ganz charmant und ich bin mir auch ganz sicher, dass du so viel Empathie und Einfühlungsvermögen besitzt, dass wenn du merkst, jemand möchte nicht oder jemandem ist es unangenehm, dass du das merkst und dass du dann nicht, wenn die Dame nicht über ihren Scheidenpilz sprechen willst, doch fragst, und wo haben sie den her? Na, auf zu viel auf öffentlichen Toiletten gesessen, sondern dass du dann mich einfach höflich zurückziehst. Das traue ich dir zu,
du
Judith.
Du hast absolut recht. Nein, über Scheidenpilze habe ich noch nie gesprochen beim Frauenarzt.
Ja, vor allem nicht im Wartezimmer.
Ja, du hast recht. Es gibt so ein paar Themen. Ja, stimmt. Und ich habe auch noch nie in einen Kinderwagen geguckt und gesagt, ach Mensch, natürlich.
War's leicht.
Oder in vitro. Ja. Wie ist es, wie viele Versuche hat es denn gedauert? Nein, das nicht. Nee, ich war jetzt auch eher so bei der Situation, du bist mit jemandem und spürst, das ist ja manchmal so ein Gefühl, ne? Dass du das Gefühl hast, demjenigen geht's irgendwie nicht gut. Oder der hat irgendwie, ja, der braucht irgendwie Unterstützung oder Beistand irgendwie so. Irgendwie, vielleicht war es auch so, dass ich das immer gespürt habe ganz gut und deswegen ich auch nie vor eine Wand gelaufen bin und nie jemand gesagt hat, sorry, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen oder das finde ich übergriffig, weil ich vielleicht das richtige Gefühl dafür hatte, dass der andere reden möchte und ihm das dann vielleicht hilft oder so. Ne?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall.
Aber ansonsten glaube ich immer, dass es, dass es schön ist, wenn man mit Gleichgesinnten spricht.
Auf jeden Fall, ja.
Wie sind wir jetzt eigentlich vom Thema Arschgeweih jetzt echt zu so einem Thema gekommen?
Das Ding ist
vor allem so bei so einem Podcast, dass man so abschweift? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das glaube ich schon, aber wir hatten ja eigentlich gesagt, wir wollen das Alphabet durchgehen und fangen heute mit A an und vielleicht, wenn es eine nächste Folge gibt, machen wir B und so weiter.
Ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen bei A.
Ich glaube, wir haben bis jetzt erst einen Begriff von dieser Liste genommen. Soll ich mal einen von meinem Klemmbrett nehmen?
Ja, mach
Soll ich dir mal.
Mal
sagen, was hier zum Beispiel steht? Und das bewegt...
Also ich hätte ja gerne noch von meinen Tätowierungen erzählt, aber...
Ach so, ja, bitte.
Nein, ich habe gar keine.
Soll ich dir eine machen?
Jetzt hier.
Also, sofort hätte ich nur einen Kugelschreiber, aber ich bin mir sicher, so eine Maschine lässt sich in Berlin irgendwo auftreiben.
Nee. Also. Ganz ehrlich, ich habe wirklich in meinem Leben schon oft drüber nachgedacht, ne, weil ich das eigentlich schön finde, eine kleine Tätowierung zu haben. Aber ich habe mich nie getraut. Und zwar nicht, weil ich Angst gehabt hätte vor den Schmerzen, das kann man, glaube ich, ertragen mit einem Cremant oder auch ohne, egal. Sondern weil ich Angst habe vor dieser Entscheidung, dieser endgültigen.
Ja.
Ich habe ganz große Schwierigkeiten in meinem Leben, mich für etwas zu entscheiden, was mich in eine Situation bringt, wo ich mich festlegen muss. Auch so jobmäßig, war immer irgendwie Freiberuflerin und wollte ich muss immer das Gefühl haben, ich muss im Flugzeug immer am Gang sitzen, ich muss aufstehen können. Ich will es dann gar nicht, aber ich muss können. Und so ist es bei der Tätowierung auch.
Versteh
ich hatte immer Angst, dass wenn ich das jetzt mache und das dann in 5 Jahren aber nicht mehr will, dann ist das ja da. Und dann kann man das ja vielleicht weglasern, aber dann bleibt da ja vielleicht irgendwie so eine Narbe und dann regt die mich vielleicht auf. Und weil ich das nicht zu 100% ausschließen konnte, habe ich das nie gemacht. Aber ich bin jetzt, also wie gesagt, 76 geboren. Ich hatte, glaube ich, mit 16 den großen Wunsch, mir ein Kolibri tätowieren zu lassen. Und zwar in den Lendenbereich.
Ah ja, wenn du ein Bikini, andere Seite vom Arschgeweih.
Genau, die Vorderseite vom Arschgeweih. Sodass du, wenn du ein Bikini anhast, ihn nicht sehen würdest. Und ich habe wirklich drüber nachgedacht. Und ich fände es heute immer noch gut.
Hast so du dir das überlegt, Jahre um später. Männer kennenzulernen, denen zu sagen, ich habe irgendwo ein Vögelchen tätowiert?
Ich wollte unbedingt einen Ornithologen daten. Nein, nee, ich fand das einfach schön irgendwie, keine Ahnung. Ich habe immer gedacht, wenn dann dieses Motiv, und ich wollte auch eine bunte Tätowierung, also einen bunten Kolibri.
Das beim Kolibri ergibt das Sinn, wenn der bunt ist, ja. Ja. Sonst wäre es ein trauriger Kolibri.
Das stimmt.
Aber ich kann das total verstehen, was du sagst, und habe deswegen mich auch für eine so wenig präsente Stelle entschieden. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Also immer so, dass man irgendwie Armbänder oder eine Uhr drüber machen könnte. Ich hätte das nicht am Oberarm oder so gemacht oder einen Meter groß auf den ganzen Rücken so eine Eizelle mir tätowieren lassen. Ich wollte das mit Absicht sehr dezent und so, dass man es nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht, weil ich genau davor auch Angst hatte, dass ich es vielleicht sonst irgendwann bereue. Und wenn es so präsent ist, dann kannst du es ja auch gar nicht mehr verstecken.
Hattest du denn schon mal Sachen, für die du dich entschieden hast, außer den Tätowierungen an deinem Körper, wo du dachtest, das finde ich total toll und die wolltest du dann aber sofort wieder loswerden?
Nee, weil ich genauso bin wie du.
Ja?
Weil ich Angst davor habe, dass ich das bereue. Aber was gibt es denn da noch?
Hattest ja, zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel mal diese künstlichen Nägel. Weißt du, diese Nagelmodellage oder wie das
so
heißt?
Gel-Nägel.
So Gelnägel, genau, weil Freundinnen von mir, als das so aufkam, hatten das. Mhm. Und dann hatten die immer so perfekte Nägel. Weißt du, einfach so mit French Maniküre, jetzt ohne irgendwie Nageldekor in bunt, sondern einfach nur so weiße Spitze und dann so cremig. Und ich habe immer gedacht, so cremig so drüber. Und dann haben die immer so geklimpert, die Nägel.
Oh ja,
weißt
das habe ich geliebt.
Oh, ich liebe das, wenn Nägel so klimpern.
Ich wollte als Kind Kassiererin werden und dann mit den
Kennst du die Serie Büro noch? Die ist aus den 80ern.
Nee.
Da war im Intro, die Älteren werden es jetzt wissen, war so eine Frau, also so habe ich es in Erinnerung, vielleicht war es gar nicht so, eine Frau mit langen, lackierten Fingernägeln auf so einer Schreibmaschine geschrieben.
Toll.
Und dann immer so tschick.
Toll.
Weißt du, so zum Takt der Musik dann so den Wagen nach links.
Ja.
Und ich habe immer gedacht, oh, wenn ich mal, also das fand ich ganz
Wenn toll. Ich mal groß
wenn
bin.
Wenn ich mal groß bin, dann habe ich auch eine Schreibmaschine mit solchen Nägeln. Und ich glaube, dass sich das, dieser Kindheitstraum hat sich dann irgendwie verknüpft mit dieser Nagelmodellage, die ich sah bei meiner Freundin. Und dann habe ich das machen lassen. Und dann fand ich das ganz toll, 3 Tage lang.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, das gehört irgendwie nicht zu mir. Und dann habe ich das wieder runternehmen lassen. Und dann
das dauert lange, oder?
Ja, die feilen das dann so ab.
Boah, ja.
Und dann wird ja auch der Nagel so angefaltet. Und dann dachte ich, ja, das ist jetzt irgendwie ungeil. Weil das sieht jetzt blöder aus als vorher. Das wäre ja bei einer Tätowierung, die ich weglasere, auch so. Und dann war mir aber gleich klar, dass ich mir zum Beispiel niemals falsche Brüste machen könnte oder diese Wimpern ankleben, die man dann ja auch so permanent hat oder so. Weil ich kenne mich, ich will das dann nach 3 oder 4 Tagen nicht mehr.
Ja.
Und dann stehst du wieder beim Arzt und sagst, können Sie bitte die Silikonkissen wieder rausnehmen nach 3 Tagen. Das ist keine gute Idee.
Bei Wimpern wäre es nicht so schlimm, bei einer Brust-OP ein bisschen aufwendiger.
Ja, eben. Nee, deswegen, ich habe immer gesagt, lieber nicht.
Lieber
nicht aus diesem Freiheitsgefühl heraus, dass ich mich nicht festlegen will. Ja.
Ja, du, da sind wir tatsächlich bei, also eine sehr gute Überleitung, weil ich würde mal den Begriff hier von meinem Klemmbrett nehmen, der geht in eine ähnliche Richtung, nämlich Dinge, die am Körper dran sind. Achselbehaarung.
Sollte ich sagen, ob ich welche habe?
Ich bin mir sicher, du hast welche. Aber ich weiß nicht, ob du sie wegmachst oder nicht, weil das war das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist bei Achselbehaarung, dass er seit ein paar Jahren so, also ich finde es ja interessant, man könnte richtig an so einem Zeitstrahl festmachen, was die Achselhaare im Laufe der Jahrzehnte so durchgemacht haben. Erst war es ja total angesagt, mit flatterndem, oft noch so farblich eingefärbtem Achselhaar durch die Gegend zu gehen. Dann, so je weniger, desto besser, alle Haare am Körper, also bei Frauen muss man dazu sagen, sollten entfernt werden. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren kommt wieder so eine Gegenbewegung auf, aber gar nicht mal so, ja, die Haare als Protest oder irgendwie, wir sind so wild, wir wollen so sein, wie wir sind, sondern dass Frauen so gesellschaftlich zugesprochen wird, hey, das ist irgendwie ein Produkt aus dem Patriarchat, dass ihr euch das wegmacht, weil ihr sollt damit attraktiver sein. Und macht es doch ein, versucht euch davon frei zu machen und euch wohlzufühlen einfach in eurem Körper und nicht was aus Scham zu entfernen. Und das Thema, finde ich, ist sehr präsent. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das Thema Achselhaare ist im Leben sehr, nee, aber wirklich, ich habe das Gefühl, auf so ganz viel, auch so Body Positivity und so, und dass dieses Thema Achselbehaarung da ganz vorne mit dabei ist.
Ich fühle mich gerade voll ertappt, weil ich habe doch gerade zu dir gesagt, dass ich nichts habe machen lassen, wo ich mich festlege. Ne?
Hast du dir die Achselhaare färben lassen?
Nein, ich habe die weglasern lassen.
Wirklich?
Vor Jahren. Und zwar an den Beinen und auch an den Achseln, ja. Und das fällt mir jetzt, wo wir drüber sprechen, erst auf, dass das ja auch etwas ist, wofür ich mich entschieden habe.
Hast du dann einen Rabattcode? Ich wollte das auch schon lange mal machen lassen, aber ich weiß nicht, wo es eine gute Anlaufstelle ist.
Das tut saumäßig
weh. Tut es weh?
Ja, ich finde das, und gerade unter den Achseln hat das so weh getan.
Wie so Nadelstiche? Oder?
Ja, ganz doll. Und es gibt auch so Stellen, die sind dann so an den Beinen. Geht das eigentlich so hinten an den Waden? Also ich habe sehr fleischige Baden.
Also Judith, wenn du dich aber auf einer Dating-Plattform verkaufen willst, würde ich dir raten, mach's anders.
Judith, mit fleischigen Waden.
Ja.
Sucht Ornithologen.
Findet den Kolibri in ihrer Leistengegend.
Nein, ich hab das, also vorne am Schienbein tut's weher als hinten an den fleischigen Waden. Das ist wahrscheinlich beim Tätowieren genauso. Ne?
Ja, genau. Da, wo die Haut dünner ist und nicht so viel, ich sag mal, körperliche Pufferungsmasse, da ist schmerzhafter.
Ja, genau. Ja, und das habe ich tatsächlich machen lassen, weil ich Zeit meines Lebens mich immer so, das hat mich so genervt, dieses Rasieren unter der Dusche und dann irgendwie da im Halbdunkel und dann schneidet man sich. Und dann
wieso duschst du im Halbdunkeln?
Ja, weil ich, du nicht?
Im Halbdunkeln?
Ja.
Jetzt kommen wir jetzt zu den Spicy-Themen. Hast du so eine extra Lampe, also...
Ja, ich habe so, ja. Ich
Duschlicht?
Ich habe in meiner Dusche, ich kann so Farben einstellen.
Wohnst du im Savoy-Hotel in Köln?
Das ganze Hotel im Halbdunkel.
Es ist
alles so duster im Savoy-Hotel.
Da ist einfach alles. Ohne ja, Einordnung. Alles ist dort.
Es ist alles auch ganz plüschig und so. Aber es sind sehr nette Menschen dort.
Ganz nett.
Ja, sehr nett. Nein, ich habe zu Hause in meiner Dusche tatsächlich Lampen, die ich in verschiedenen Farben theoretisch leuchten lassen könnte. Aber ich habe immer Rot. Ja, es tut mir leid, dass du jetzt schon wieder Assoziationen hast.
Das ist sein eigenes Klischee.
Ja.
Wie, du hast ein Rotlicht, also gedimmtes...
Ich habe eine Rotlichtdusche. Also keine, es gibt ja Rotlichtduschen, weil das irgendwie gesundes Licht. Das
ja,
ist einfach das ist nur eine rote Licht. Lampe, es hat nichts mit Gesundheit zu tun. Rotes Licht und dann gucke ich so an mir runter und seife mich ein und denke, ach, alles super.
Nee, ist das so. Schön. Nee, ist das schön.
Da habe ich gute Laune, da komme ich dann aus dem Halbdunkel raus.
Genau. Gute Laune! Nee, ist das schön. Und ja, ein bisschen rasieren hier noch.
Weißt du, wenn dann das Blut fließt, merkst du es auch nicht so
oh
richtig.
Gott, stimmt,
weil, ne?
Das ist exakt
ja,
die gleiche Farbe.
Das ist genau die gleiche Farbe. Nein, aber ich habe das, mein Gott, was habe ich jetzt alles schon erzählt? Ich muss ein bisschen aufpassen, glaube
ja,
ich,
ja, pass aber ein bisschen auf. Und dabei hast du gar keinen Alkohol getrunken.
Richtig. Richtig, ein
also
Stück hätte gereicht.
Unter Rotlicht.
Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass ich Zuschriften bekomme wegen dieser Rotlicht-Duschgeschichte. Meinst du, ich kriege Zuschriften? Ich muss aufpassen.
Nee, ich glaube nicht, aber Fragen vielleicht, weil ich habe ganz viele Fragen. Weil, wieso siehst du dich in der Dusche? Hast du in der Dusche auch einen Spiegel?
Nein, du guckst doch an dir runter, oder nicht?
Wofür?
Wenn du dich einseifst?
Ich mach das, ich gucke dabei gerade aus.
Du guckst dabei gerade aus?
Ja, wirklich. Ich weiß ja, wo alles ist.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel deine Füße wäschst, dann musst du...
Guck ich an die Decke.
Was?
Nein, okay, ich guck nicht an die Decke. Jetzt wird's peinlich für mich. Aber ich sag's trotzdem, weil du hast... Erst hast du hier Sachen entblößt und jetzt komm ich. Ich wasche selten meine Füße. Also so gezielt.
Ja, du stehst ja auch nicht... Ich stehe ja immer barfuß im Beet. Und hab deswegen, also ich habe sehr oft sehr schmutzige Füße.
Das klingt wie so ein Landwirtschaftsporno irgendwie, barfuß im Beet.
Und dann in die rote Dusche.
Ja.
In die Rotlichtdusche.
Ah, okay, mir fällt aber gerade ein, im Sommer, wenn ich bei mir manchmal im Garten bin oder so und dreckige Füße habe, jetzt habe ich gerade überlegt, wie ich das mache und ich kann es dir ganz genau sagen. Ich habe da wirklich ein richtiges System. Ich mache Duschgel auf meinen Fußrücken. Auf, zum Beispiel auf den linken Fußrücken, dann nehme ich den rechten Fuß und seife diesen Fußrücken mit der Sohle des rechten Fußes ein.
Hä?
Wirklich, ohne Witz.
Und dann kippst du nicht um morgens vor dem ersten Kaffee, wenn du auf einem Bein stehst und dann noch so an dir
da
rum.
Da war ich noch nicht eine halbe Stunde barfuß im Garten. Also es ist meistens abends mache ich das dann, wenn ich durch die Straßen von Berlin barfuß gelaufen bin.
Du duschst abends? Ich dusche immer morgens.
Ja, ich dusche morgens, aber ich meine, wenn meine Füße, meine barfüßigen Füße dreckig sind, dann ist es meist eher abends oder nachmittags so.
Ja.
Das heißt, da bin ich schon Herr oder Frau meiner Sinne.
Okay.
Und im Notfall halte ich mich fest, einfach.
Wie lustig.
Da halte ich mich fest. Und dann wasche ich mit dem einen Fuß den anderen Fuß auch, damit ich nicht da runter und mich bücken muss. Das, das ist mir nix. Ich bücke mich ungern. Das mache ich nicht für andere, das mache ich auch nicht für mich. Also da war ich
habe so eine kleine...
Ein Fuß wäscht den anderen.
Das ist
dann mein Lebensmotto. Wirklich.
Ich habe so eine kleine Bank in der Dusche.
Judith, also, bei dir kann man sich noch richtig was abgucken.
Ich habe so eine kleine Bank in der Dusche eingebaut, extra, um den Fuß hochstellen zu können.
Das ist ja wirklich. Aus welchem Material
so,
ist das denn?
Ja, so wie die, also so wie die Wand. Also die, die ist
eine Bank aus Glas?
Nee, eine Bank aus, ja, so, das ist so wie so eine Beton und dann mit Fliesen belegt. Da könnte ich mich auch draufsetzen, mache ich aber nie. Aber das ist so eine kleine Bank, da stehen noch die ganzen Shampoo-Fläschchen und
das
so.
Ist ja schlau.
Und da stelle ich meinen Fuß hin.
Im Hotel gibt es manchmal, fällt mir gerade ein.
Ja, in so die, und auch ja. In Seniorenresidenzen gibt es das. Das sind so kleine
das
Kunststoff.
Hast du jetzt gesagt.
Ja, ist so kleine Kunststoffstühlchen, damit du überall, also denke ich mal, damit du überall drankommst. Ist ja so. Und dann nehme ich den Fuß halt hoch, da muss mein Körper nicht zum Fuß nach unten, sondern der Fuß kommt in Richtung Körper.
Zu dir.
Ja, und dann gucke ich aber dahin und wasche den sauber mit einem Waschlappen. Und wenn es ganz schlimm ist, mit einer Wurzelbürste.
Oder mit einem Kercher. Es gibt natürlich noch viele andere Wasserdruckgeräte, wie zum Beispiel einen Gartenschlauch oder auch eine Spritzpistole.
Genau. So. Und dann wasche ich mich. Und dabei sehe ich meinen Körper. Und dann habe ich gute Laune, wenn ich rotes Licht habe.
Ich habe jetzt so tolle Bilder im Kopf, wie du duschst mit dieser kleinen Fliesenbank, mit diesem gedimmten Rotlicht. Ach, schön.
Ich würde dich sogar mal einladen, wenn du
dabei
warst ja schon mal bei mir auf
ja.
der kleinen Farm. Ich würde dich sogar mal einladen, nicht mit mir gemeinsam, wir wollen jetzt hier nicht noch schlimmere Fantasien wecken, sondern ganz alleine, völlig alleine in meinem Badezimmer mit abgeschlossener
Gerne.
Tür, wenn du möchtest, einfach mal mit diesem Rotlicht und dieser kleinen Fußbank zu duschen. Weil du wirst es mögen.
Würde ich wirklich sicher. Gerne machen. Würde ich mich freuen. Ich liebe
das ist irgendwie so,
das
hat so ein Wellness. So ein, weißt du?
Ja, ich weiß genau, was du
ja,
meinst.
Das ist
ja.
So, man fühlt sich dann so, es ist ein kurzer Moment und das ist so, kommt man so runter. Bringt
auf
mich
die Bank.
Übrigens zu meinem, ach nee, du willst jetzt erstmal,
nee, Achselbehaarung.
Bringt mich zu meinem neuen Begriff.
Ja, gerne.
Achtsamkeit.
Mm-hmm.
Ja, möglicherweise ist das ein Moment mit dem Duschen morgens, diese, ne, in diesem roten Licht, so, wo ich so das Gefühl habe, so, es ist so halbdunkel und es ist so irgendwie so eine Art Wellness-Programm, ganz kurz für mich. Ich habe ja früher im Schichtdienst gearbeitet, manchmal um 3, manchmal um 5, manchmal um 10, egal wann. Ich habe dann geduscht und mich fertig gemacht zur Arbeit. Dieser kurze Moment gehörte ganz mir. Vielleicht ist das etwas, was man als Achtsamkeit beschreiben könnte, weil ich weiß es gar nicht so genau, denn diese ganzen Bücher, die es gibt über Achtsamkeit, ich habe noch nie davon eins gelesen. Weil ich immer das Gefühl habe, das ist so eine Art, ja, weiß ich nicht, irgendwie was Leute machen, die auch ganz viel Yoga machen. Und das mache ich gar nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich, also.
Ich bin ja bei meinem Vater aufgewachsen und bin so ganz pragmatisch groß geworden.
Mhm.
Und bestimmte Dinge haben nie stattgefunden in meinem Leben, wie Bodentouren oder Yoga oder Gelenkigkeit, gibt's alles in meinem Leben nicht. Und ich glaube, deshalb gibt es auch so einen Begriff wie Achtsamkeit nicht als Begriff in meinem Leben.
Mhm.
Und vielleicht fülle ich ihn aber trotzdem mit Dingen und Momenten, die andere als Achtsamkeit beschreiben würden. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Spielt Achtsamkeit bei dir eine Rolle?
Also ich habe viele, die Hälfte der Achtsamkeitsbücher, die in Deutschland verkauft werden, gehen auf meine Kosten.
Ist das so wirklich?
Naja, also ich habe viele davon, weil offensichtlich in meinem Leben öfter mal, ehrlich gesagt, oft weibliche Verwandte gedacht haben, Ariana, der schenke ich was zum Thema Achtsamkeit. Und dann habe ich mal so ein bisschen quer gelesen und ich erinnere mich noch, ich habe mal in so einer Zeitschrift von meiner Krankenkasse was über Achtsamkeit gelesen, dass man ein Seminar machen kann. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn das, ein Achtsamkeitsseminar? Und ich glaube, da habe ich dann, als ich das im Internet nachgelesen habe, zum ersten Mal verstanden, was Achtsamkeit überhaupt bedeutet.
Sag mal.
Ja, vorher konnte ich mit dem Begriff nämlich nichts anfangen. Und wenn jetzt hier AchtsamkeitswissenschaftlerInnen zuhören und denken, das ist total falsch, entschuldige ich mich schon vorab, aber ich mit meinen Worten würde es so beschreiben, dass Achtsamkeit bedeutet, das, was du gerade tust, in dem Moment ganz bewusst zu machen, dich nicht so ablenken zu lassen, zum Beispiel dieses ganz klassische, man guckt eine Serie, gleichzeitig läuft aber im Hintergrund noch ein Podcast, man kriegt aber beides gar nicht so richtig mit, weil man auf dem Handy gerade durch Instagram scrollt. So. Und dass man versucht, diese Dauerbeschallung zu reduzieren und die Dinge ganz bewusst zu machen, sich Zeit zu nehmen und zum Beispiel auch während du was isst, da kann Achtsamkeit schon anfangen, dass du nicht währenddessen noch am Handy E-Mails beantwortest, sondern zum Beispiel du hast dir ein leckeres Essen zubereitet mit Radieschen aus deinem Garten, dann schneidest du das, du kochst es und dann setzt du dich hin, guckst bewusst auf deine kleine Farm, guckst raus aus dem Wintergarten, isst dieses Essen, nimmst mal den Geschmack wahr, kaust auch oft, um das nicht so runterzuschlingen und bist im Moment. So, das würde ich sagen, ist nach dem, was ich mir da angelesen habe, Achtsamkeit.
Ich bin das genaue Gegenteil von allem, was du gerade beschrieben hast.
Mega, klappt, funktioniert doch, Judith, super.
Ich mache immer alles gleichzeitig. Wenn ich einen Film gucke, habe ich nebenbei das Laptop offen.
Schlecht.
Mach irgendwas.
Schlecht.
Und koch noch, dann brennt wieder irgendwas an.
Schlecht.
Weil ich Wäsche wasche noch nebenbei. Und ja, vielleicht ist dieses Duschen, weißt du?
Ja.
Mit diesem roten Licht, diese drei
dieser
Minuten am
Moment.
Tag. Vielleicht sind die der einzige Moment, den ich für mich in Richtung Achtsamkeit proklamieren könnte.
Ja.
Aber mir macht das nichts aus.
Bist du da ganz sicher? Weil ich zum Beispiel bin sehr ähnlich wie du und ich leide, da habe ich das Gefühl, selber ganz oft drunter, weil
ich finde alles andere langweilig.
Na, ich ertappe mich aber manchmal dabei, dass ich zum Beispiel offensichtlich, das habe ich jetzt selbst diagnostiziert erst diese Woche, so Stille nicht ertragen kann, weil in jedem Moment, wo ich was mache, Geschirrspülmaschine ausräumen, kochen, mich morgens fertig machen, Wäsche falten, mache ich mir irgendwas an, wie so ein Zwang. Immer ein Podcast, Musik, Serie gucke ich eigentlich nicht, aber irgendeine Audiogeschichte. Passend zur Audiothek, weißt du. Und da habe ich mich schon, ich glaube, das war diese oder letzte Woche, dass ich mich gefragt habe, warum muss ich da immer was anmachen? Wieso kann ich denn nicht einfach mal sein mit mir und der Wäsche zum Beispiel? Mhm. Wieso kann ich nicht einfach die Wäsche jetzt in den Schrank einsortieren? Und keine Ahnung, die Gedanken kommen ja dann von alleine, dass man mal darüber nachdenkt, ja, was steht denn nächste Woche so an? Was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen? Was gibt's morgen zu essen? Habe ich noch irgendwas vergessen heute? Wen rufe ich denn mal wieder an? Und ich habe das Gefühl, diese Gedanken, die haben gar keinen Raum, um hochzukommen, weil die ersticke ich in Beschallung.
Ja, das kann sein. Also das mache ich zum Beispiel nicht. Ich habe nicht jetzt immer Lautstärke um mich rum. Ich kann das auch mittlerweile gar nicht mehr haben, wenn Radio läuft um mich rum. Ich habe früher immer und ständig Radio gehört und jetzt ist es so, dass ich es wirklich oft, ist es mir dann zu viel. Ne? Das ist dann die Spur, die ich dann nicht mehr dann kann zwischen all den Dingen. Aber ich mache gerne verschiedene Dinge gleichzeitig. Auch gerne in Stille, aber es müssen immer so zwei, drei Sachen gleichzeitig sein, damit ich das Gefühl habe, jetzt ist irgendwie die Kapazität ausgeschöpft oder keine Ahnung.
Ja, siehst du, als Hobbypsychologin höre ich da ja schon was raus dann. Weil du gesagt hast, du machst das dann, weil du dann das Gefühl hast, dass.
Ja, ich habe immer das Gefühl, ich könnte doch jetzt noch was.
Ja,
ich könnte doch jetzt noch irgendwie noch produktiver sein in diesem Moment.
Frau Rackers,
aber mich macht das auch glücklich.
Ja, ich warum auch glauben Sie, was...
vor dem Podcast dachte ich, mit mir ist alles in Ordnung. Und jetzt, weißt du, wir haben eine Stunde jetzt gesprochen und ich habe das Gefühl, ich muss ganz dringend mit jemandem
was
reden.
Was glauben Sie, welchen Mangel müssen Sie damit ausgleichen? Wofür steht dieses Kapazitäten ausnutzen?
Ja, muss ich mal drüber nachdenken.
Denk doch mal, guck mal, wollen wir es so machen? Du denkst drüber nach und wir schauen mal, ob wir in der nächsten Folge drüber reden. Wäre das ein Deal?
Ja.
Wenn wir dann über B reden, dann vielleicht
Ariane.
B wie Bilanz.
Genau.
Ich bringe dann einfach das Wort Bilanz mit und sage, ja, wie sieht es denn aus mit deiner Achtsamkeitsbilanz?
Bilanz, genau. Ja, oder du leihst mir mal eins von deinen Büchern. Und ich würde doch mal so reingucken.
Nee, ohne Witz, also kannst du gerne machen.
Das hat sich aber sehr professionell angehört jetzt.
Ja, weil ich dieses eine Mal nachgeguckt habe, weil da wollte ich es nämlich wissen. Das ist, als würde man sich schon jahrelang mit so einer mathematischen Formel umgeben und die ganze Zeit einfach nur sagen, ja, ist doch total klar, E gleich hier M Quadrat mal C und so weiter. Und irgendwann wird man denken, Momentchen mal, was heißt das eigentlich, was ich da seit Jahren höre? Und da wollte ich das dieses eine Mal wissen und habe das Gefühl, dass ich seitdem zumindest ein bisschen greifen kann, was die Mönche da von einem wollen.
Weißt du was, ich schreibe das jetzt auf meine To-Do-Liste.
Mach
das mache ich, glaube ich, jetzt. Es ist eine spontane Idee. Ich werde mir jetzt nach jeder Folge was aufschreiben, was ich mir nochmal angucke. Und zwar werde ich mir ein Buch von dir ausleihen über Achtsamkeit und werde da reinlesen und mir dazu meine Gedanken machen. Und du bist eingeladen zu duschen.
Bei dir zu duschen. Ich habe mir auch was aufgeschrieben und zwar recherchieren, ob der Begriff Home Farming von Judith Rakers erfunden wurde. Ich würde sagen, da haben wir jetzt beide genug zu tun und verabschieden uns bis zum nächsten Mal, oder?
Ja,
ich freue mich
gerne.
Drauf. I wie ich freue mich. Ach egal, du weißt, was ich meine. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Auf B wie Bilanz. Und auf alles, was kommt. War schön mit dir, Ariane.
Finde ich auch.
Wie immer.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Barbory und Rakers, ein Podcast von SWR 3, exklusiv produziert für die ARD Audiothek. Hosts Ariana Barbory und Judith Rakers.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed.
Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns unter barboryundrakers@swr3.de oder wenn ihr Feedback oder ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet.
Redaktion und Produktion mit Vergnügen, Lisa Golinski und Maxi Stumm und SWR 3, Anna-Maria Hergt, Sandra Herbsthofer und Jo Bischofberger.
Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Ich liebe das alles hier, das ist so cool, das ist die beste Überraschung.
Hi, ich bin Donja Farahani und Host von OMG. Eigentlich heißt dieser Late-Night-Talk OMG meine Mutter.
Aber das wissen meine Gäste nicht.
Nein.
Ja, krass, ey, hätte ich nicht erwartet so.
Sie denken, sie kommen auf ein paar Drinks und ein bisschen Obst vorbei und wir reden. Aber ich werde sie überraschen. Mit der eigenen Mutter.
Hallo.
Ich bin geschockt. Ich dachte, dass sie mit dem Hund spazieren ist.
Ich weiß nicht, hättest du Bock, dass deine Mutter am Start ist und in einem Podcast über dich spricht?
Nein.
Ich weiß nicht.
Mein Zimmer habe ich lange nicht mehr gesaugt, glaube ich. Ne?
Das hat Papa auch festgestellt, sollte ich dir übrigens ausrichten.
OMG, meine Mutter gibt's jeden Freitag in der ARD Audiothek.
Das ist ja so iconic.